Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist Pierre Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In unserer 30. Episode des GZ-Podcasts Chefsache geht es um das Thema ProWein 2.0. Unser heutiger Gast, Frank Schindler, hat seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres die freie Stelle als ProWein-Direktor angetreten, um die Weltleitmesse für Wein und Spirituosen ein Stück weit neu zu erfinden. Das ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, der sich der 50-Jährige stellt. Denn die Kritik um die ProWein ist in den vergangenen 5 Jahren sukzessive gewachsen. Zurückgehende Internationalität, zu weite Wege von Halle zu Halle, zu Hotel- und Gastronomiekosten, um nur einige Punkte zu nennen. Nun fällt die Kritik in eine Zeit, in der sich die Weinbranche in einer der schwierigsten Lagen der Nachkriegszeit befindet. Sie ist gekennzeichnet durch sinkenden Weinkonsum, insbesondere bei jüngeren Menschen, stark gestiegenen Produktionskosten und gleichzeitig fallenden Erzeugerpreisen, was viele Winzer existenziell bedroht und zu massiven Verlusten führt, wobei die Marktbereinigung bereits eingesetzt hat und ein Teil der Unternehmen vor dem Aus steht. Bis zu 50% der Betriebe sind laut Expertenschätzungen vom Ruin bedroht. Die Folge? Deutsche Weine verlieren weiter Marktanteile im eigenen Land, da Verbraucher preisbewusster einkaufen. Was Schindler nicht leisten kann, die Herausforderungen der Branche zu lösen. Aber er kann sehr wohl mit der ProWein einen Ort schaffen, der zu Wachstum inspiriert. Dass der Turnaround bei der ProWein, den die Messe Düsseldorf eingeleitet hat, gelingen könnte, hat viel mit der Person Frank Schindler zu tun. Der ehemalige Schwimmprofi und Sportwissenschaftler bringt nicht nur viel Energie und Ausdauer mit, Schindler kommt von der Ausstellerseite und kennt deren Bedürfnisse somit nur allzu gut. Durch seine ehemaligen Positionen als Geschäftsführer des traditionsreichen Weinguts Esterhazy aus dem Burgenland und als Geschäftsführer der Vinum Weinhandel mit Hauptsitz in Südtirol bringt er in alle Richtungen fundierte internationale Praxis, strategische Kompetenz und ein starkes Netzwerk mit. Hinzu kommt, dass der Wein- und Spirituosenprofi dank seiner Ausbildung zum Weinakademiker und seinem Master Internationales Weinmarketing über umfangreiches Fachwissen verfügt. Nach dem Motto Shape, Create, Elevate, also Formen, Erschaffen, Verbessern, konzentriert sich der Weinmanager auf 3 elementare Neuerungen. Ein neu geschaffenes Buyers Concierge Team, ein klares Branding und ein komplett überarbeitetes Hallenkonzept. In der Praxis heißt das für Schindler, dass Aussteller wie Fachbesucher wieder mehr Kontinuität und Nachhaltigkeit beim Hallenkonzept vorfinden sollen. Wenn es geht, die nächsten 5 Jahre. Laut Schindler ist es ein bisschen wie im Supermarkt. Keiner liebt es, die Ware nicht am gewünschten Platz vorzufinden, weil wieder mal die Regalstruktur verändert wurde. Für den 50-Jährigen kommt es vor allem darauf an, qualitativ zu wachsen, nicht um jeden Preis. Im Mittelpunkt sollen die Aussteller und die Fachbesucher stehen, und zwar mehr denn je. Warum diese Messe noch lange nicht gelesen ist, sagt Ihnen Frank Schindler. Hallo, lieber Frank. Ich freue mich, dass du heute unser Gast bist beim GZ-Podcast Chefsache. Auch an dich ganz am Anfang die obligatorische Frage. Was hast du denn zur absoluten Chefsache erklärt?
Ja, hallo, Pierre. Erstmal, bei mir geht es um das Thema Neupositionierung der ProWein.
Ist das denn nötig?
Ich glaube, eine Neupositionierung, eine Anpassung ist immer nötig. Wer sich nicht entwickelt, bleibt stehen. Und wer heutzutage stehen bleibt, hat keine Zukunftsaussichten mehr.
Okay.
Ja, ist nötig.
Dann lass uns gleich nochmal drauf eingehen. Also bevor wir aber jetzt ins Gespräch einsteigen, bist du bitte so nett und stellst dich unseren Hörerinnen und Hörern erstmal vor. Und zwar vor allem für diejenigen, die dich natürlich noch nicht kennen aus der Branche.
Ja, sehr gern. Also, mein Name ist Frank Schindler. Ich bin seit 25 Jahren in der Weinbranche tätig, habe angefangen mit Einzelhandel, Großhandel, Distribution und das sowohl in Deutschland als auch in Südtirol. Und die letzten 6 Jahre habe ich als Geschäftsführer von Weingut Esterhazy gearbeitet und bin in der Funktion dann auch Obmann vom Leiterbergverein geworden, also einer Winzervereinigung dort in der Region, und habe im Vorstand der Weinburgenland mitgesessen, kenne also die Branche durchaus gut.
Das ist ja eine wunderbare Ecke. Wie kommt man da hin? So, wie erstmal privat gefragt.
Ja, jetzt klingt es wahrscheinlich ein bisschen kitschig, aber ich bin auf der Prowein angesprochen worden.
Ah ja, okay.
Bin auf der Prowein gewesen, das müsste 2003, 2004 irgendwo gewesen sein, eigentlich in der Funktion noch als Einkäufer vom Kölner Weinkeller und habe dort nach einem Wein gefragt, zu einer bestimmten Preiskategorie und da hat man mir ein bisschen was anderes gegeben, als ich eigentlich gefragt habe und habe gesagt, das kann nicht sein, das ist nicht das, was ich gefragt habe und das fand er so gut, dass er mich gefragt hat, ob ich nach Südtirol komme.
Ach cool.
So ist der Weg gewesen.
Was für eine Geschichte. Okay, jetzt lass uns trotzdem nochmal auf deine Vergangenheit so ein bisschen eingehen. Ich konnte anhand deines Lebenslaufes erkennen, dass du ursprünglich Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert hast. Wann kam dann der Sinn des Wandels bei dir, dich ausgerechnet mit Wein und Spirituosen zu befassen?
Ja, es stimmt, es ist nicht so ganz logisch und ich habe auch nicht so viele, die diesen Wandel dort mitgemacht haben in meinem Freundeskreis, der hat sich danach wieder neu aufbauen müssen. Hm. Eigentlich während des Studiums schon, ich bin durch meine Eltern mit Wein immer in Kontakt gewesen. Mein Vater hat mal den verrückten Satz zu einem Vertreter gesagt, er möchte Wein als Kapitalanlage haben, die haben wir dann ausgetrunken. Und so ist dann gekommen, dass ich eigentlich während des Studiums in Düsseldorf die ersten beiden Seminare beim WSET gemacht habe. Und dann ist irgendwie schnell gegangen. Ich bin dann.
Was heißt das nochmal? Übersetzt das mal.
WSET, Wine Spirit Education Trust, das ist also einer der Ausbildungssysteme weltweit für Wein, der standardisiert ist. Also die letzte Stufe ist dann der Master of Wine. Mhm. Und ich habe dann angefangen, parallel zum Studium schon im Kölner Weinkeller zu jobben als Weinberater. Und dann ist alles relativ schnell gegangen. Ich bin dann zum Interimsgeschäftsführer vom Kölner Weinkeller geworden, habe dann an Andreas Brensing übergeben nach etwa einem Jahr, den man vielleicht in der Branche auch ganz gut kennt. Mhm. Und in dem Rahmen kam dann das Angebot, was ich vorhin gerade erzählt habe, mit auf der Prowein, um nach Bozen zu gehen.
Okay, so ist crazy. Und ja, das heißt, also du hast jetzt im Prinzip komplett dein Sportstudium dann auch aufgegeben. Und hast dann sozusagen Wein für dich gelernt, bist durch die Wein-Lebensschule gegangen oder was hast du da für einen Abschluss, wenn ich fragen darf?
Naja, ich bin ja, wenn man Schwimmer ist und das war ich und ich bin dort auch im Kader gewesen, dann behaupten ja viele, dass der Horizont eines Schwimmers genau 50 Meter lang ist, weil zumindest wenn er auf der langen Bahn trainiert, sonst ist es auch mal kürzer. Und das habe ich bis 30 gemacht und dann war es auch gut. Und wenn man so viel geschwommen ist wie ich, dann braucht man erstmal auch lange kein Schwimmbecken mehr zu sehen. Und dieses Thema Wein, Natur, das hat mir einfach wahnsinnig am Herzen gelegen und so, dass ich es komplett geändert habe. Und freue mich eigentlich, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, weil ich bin ein Sensoriker durch und durch. Ich esse gern, ich trinke gern und ich umgebe mich gerne mit schönen Dingen und netten Menschen und bin gesellig. Und das macht irgendwie die Weinbranche für mich aus.
Okay, du bist ein Genussmensch. Das hört sich gut an.
Ja.
So, jetzt kommen wir mal selbst zur Prowein, unter anderem auch zu deiner neuen Aufgabe. Was reizt dich denn an der Aufgabe, den neuen Posten des Prowein Directors anzutreten?
Ich habe vorhin gesagt, ich bin im Vorstand von der Weinburgenland gewesen. Mhm. Also sprich, eigentlich in einer Struktur, wo man denkt, dass man alles mitbekommen sollte, was im Burgenland so geschieht. Und war dann nicht so, habe dann Informationen über das Burgenland, über einen Umweg aus Deutschland erfahren, wo ich gemerkt habe, okay. Reicht also noch nicht aus, die Flughöhe, die ich dort erreicht habe, um wirklich was zu ändern, weil das Ziel war immer, ich habe gemerkt, dass viele Winzer, aber auch gerade im Handel, es gibt ganz viele tolle Ansätze, um die Weinbranche zu entwickeln, aber irgendwie fehlt immer so ein bisschen die Kraft dahinter. Und dann habe ich gesagt, wenn ich die Chance habe, irgendwas zu bekommen, eine Plattform, die zum Sprachrohr entwickelt werden kann, dann werde ich diese Option nutzen. Und so ist das gekommen, dass gerade zu dem Zeitpunkt die Prowein gesucht hat und ich bin dort quasi über einen kleinen Umweg dann gefragt worden und dann ist der Bewerbungsprozess super homogen gewesen. Mhm. Das war ein sehr angenehmer Prozess und seitdem bin ich da, seit 8 Wochen.
Also es macht mich gerade so ein bisschen neugierig, weil du gesagt hast, dass man da was entwickeln kann, jetzt auch von der Weinseite her. Was könnte das zum Beispiel gewesen sein? Was sind das für Themen, die man als Weinhersteller gerne entwickelt haben wollte?
Naja, da gibt es verschiedene Ebenen. Wenn ich jetzt reinweg auf die Produktion gehe, dann sind es natürlich eine gewisse Liberalisierung von gewissen Anbaumethoden, wo man immer glaubt, dass die Einschränkung der Anbaumethode etwas zur Profilierung beiträgt. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, zukunftsfit zu werden und deswegen auch ein paar andere Sachen zuzulassen, vielleicht auch ein paar andere Techniken zuzulassen in der Weinbereitung, aber auch im Weingarten. Und dafür braucht es eine Stimme, die über eine Region hinaushallt. Und auf der anderen Seite haben wir auch gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Alkoholbashing, wo wir einfach gerade das Thema haben, dass das, was dort kommuniziert worden ist, wissenschaftlich nicht haltbar ist, dass es da viele Gegenstudien gibt. Und ich merke, dass egal, ob das jetzt das DWI ist, ob das andere Strukturen sind, jeder versucht, dieses Thema zu spielen. Und manchmal habe ich das Gefühl, man müsste die alle an einem Ort bündeln. Und warum soll das nicht eine Prowein sein?
Ja, aber ich meine, die Bemühungen gibt es ja schon. Es haben sich ja vor kurzem die Verbände zusammengetan, die ich jetzt namentlich nicht weiter erwähnen muss. Aber da tut sich auf jeden Fall was. Und du sprichst ja ganz konkret, was das Weinbashing oder das Alkoholbashing angeht.
Ja, genau.
Die WHO und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung an, ne? die ganz ja mit, genau. Mit falschen oder mit verzerrten Wahrheiten dann sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und dann hat sich ja letztlich herausgestellt, dass die eigentlich mehr oder weniger wissenschaftlich zumindest haltlos gewesen sind. Ja? Thema war ja, dass das mit dem ersten Schluck Alkohol, dass der krebserregend gewesen ist oder sein soll. Also da ist ja viel passiert, viel Falsches passiert und deswegen ist es gut, dass da die Kräfte gebündelt werden. Kann ich mir auch gut vorstellen, auch bei der Prowein. Aber jetzt nochmal zur Prowein selbst. Wie hast du sie denn vor deiner Zeit bei der Messe vor deiner Zeit wahrgenommen, die Prowein von außen?
Also ich besuche jetzt eigentlich die Prowein seit 25 Jahren und das eigentlich in allen Bereichen. Als Besucher, als Einkäufer, als Aussteller. Ich habe sogar schon ein bisschen was mit Medien dort zu tun gehabt und jetzt die letzten zwei Male dann sogar als Verband, auf Verbandsebene. Und habe eigentlich irgendwie gedacht, so, ich kenne die Prowein sehr, sehr gut. Jetzt kommt für mich eine neue Sicht mit dazu. Deswegen freue ich mich auf die 26er, weil ich glaube, die werde ich dann nochmal neu kennenlernen. Aber was für mich immer so eine Klammer war, es war für mich immer professionell, effizient und auch up to date. Das war für mich immer so, dass diese Trias, die habe ich immer gehabt. Was ich aber auch hatte, ich hatte immer so ein Stück das Gefühl, dass die Anfassqualität der Messe nicht da war, dass es eine sehr gemanagte Messe gewesen ist und die Branche entscheidet viel nach Gefühl und nach Bauch. Natürlich geht es um Business, aber kaum einer wird sagen, meinen besten Wein mache ich genau so, weil der Markt ihn haben will. Da wird immer ein gewissen Teil von ein Herzensprojekt mit dabei sein und eine Idee, eine Leitidee, wie man diesen Wein macht und warum man ihn so macht. Und das war für mich immer so ein Punkt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, bin ja auch nach der Covid-Zeit auf der Messe gewesen, dass man die Änderung, die die Branche durchlaufen hat während der Corona-Zeit, nicht im Detail verstanden hat, was wichtig gewesen wäre, weil man einfach nicht an der Stelle Teil der Branche gewesen ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Messe, die für mich mutigen Schritt gemacht hat, jemand Messefremden, aber Brancheninsider zum neuen Leiter zu machen.
Also man hat sozusagen dann für sich, wenn ich dich richtig verstehe, gesagt, okay, jetzt fragen wir doch oder holen uns jetzt einfach mal einen Aussteller, der die Thematik sozusagen auch versteht, richtig?
Genau, wir holen uns, da ging es glaube ich gar nicht um Aussteller, also die Frage ist nie gewesen, ob ich Aussteller gewesen bin.
Aber du kommst ja als Erzeuger, beziehungsweise als Hersteller kommst du, ne, von der Herstellerseite.
Es ging um dieses Thema Brancheninsider und ich glaube, wir reden ja ganz, ganz oft, das ist ein Weinexperte, also ich unterscheide sehr, sehr stark zwischen Weinexperte und Weinprofi, ich würde mich als zweiten bezeichnen, einfach weil es darum geht, ich akzeptiere im privaten Bereich, dass man Wein glorifiziert und mystifiziert, aber ich glaube, gerade in einem Business-to-Business-Sprech, muss man auch da ein bisschen anders an diese Thematik rangehen. Und es gibt gar nicht so viele, die sowohl im Handel als auch in der Produktion mal leitend gearbeitet haben. Und ich glaube, erst dann kriegt man so ein richtig rundes Bild von den zwei Seiten dieser Medaille, von dieser Industrie Wein.
Also es klingt für mich auch ganz viel nach Verständigung, nach Kommunikation, ja, um einfach dieses Miteinander zu verbessern. Jetzt lass uns mal so ein bisschen in die Details gehen. Nun ist die neue ProWein mit dem Versprechen ja angetreten, sich ein Stück weit neu zu erfinden. Also das Motto lautet Shape, Create, Elevate. Also Formen erschaffen, verbessern. Was bedeutet die Losung jetzt nun im Detail in der Praxis?
Also Shape, Create, Elevate grundsätzlich ist eine schöne Umschreibung von Change Management in meinen Augen.
Okay.
Gibt mir aber natürlich auch ein Leitbild, dass alles das, was wir jetzt andenken, neu machen, auch was wir auf den Prüfstand stellen, was es schon gibt, schärft das unser Profil? Entwickelt uns das? Müssen wir was Neues tun? Und macht es das ganze Erlebnis am Ende besser. Und deswegen, für mich ist es wirklich ein Leitbild, was bei mir auch jetzt gegenüber an der Wand hängt, im Büro, wo ich dann einfach sage, wenn es das nicht trifft, keins von diesen Punkten, dann ist es etwas, was wir nicht weiter verfolgen. Und deswegen, mir hilft es schon und es ist auch so ein Initialzündung auch gewesen, um das nach außen zu kommunizieren.
Mhm. Ja, es ist noch nicht so richtig greifbar, finde ich. Ja, also.
Stimmt auch. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man so einen Change-Prozess einführt. Entweder man ändert erst alles ab und damit die Leute es am Ende wirklich glauben, macht man am Ende also im Wein zum Beispiel ein neues Etikett drauf. Oder man fängt mit dem Etikett an, dass man sagt, okay, da fängt ein Change-Prozess an und entwickelt das Ganze weiter, weil es gibt ja eigentlich nicht den Punkt, das haben wir ja ganz zum Anfang gesagt, wo man sich nicht mehr weiterentwickeln muss. Und wir haben immer dieses Thema, wir haben uns im Vergleich zum Vorjahr wieder weiterentwickelt. Wir haben aus den Fehlern, aus den besonderen Anforderungen des letzten Jahres was gelernt. Und deswegen, ich sehe das Ganze als Initialzündung und war für mich natürlich auch wichtig, dass das jetzt nicht schon ein Projekt ist, was wahnsinnig Fahrt aufgenommen hat, weil springt man in einen fahrenden Zug auf, um dann auch noch zu lenken, wenn der schon sehr, sehr stark Geschwindigkeit aufgenommen hat und auch Richtung.
Ja.
Und deswegen für mich Initialzündung und jetzt Ausfüllen von diesem ganzen Thema. Und wie gesagt, ich muss nochmal sagen, ich bin jetzt, wie gesagt, das ist die 9. Woche jetzt gerade. Und wir haben ja immer so ein Gap zwischen, ich ändere etwas ab und der Kunde, der Aussteller oder eben Besucher nimmt das auch wahr. Und wir müssen schauen, dass wir diesen Gap klein halten. Und da sind wir genau bei dem, was du vorhin gesagt hast. Wie gehen wir in der Kommunikation in Zukunft um? Und die wird sicherlich deutlich persönlicher und zielgerichteter werden.
Okay, noch zwei Fragen, die mich dabei interessieren. Du hast jetzt vorhin auch von Fehlern gesprochen. Welche Fehler sind das gewesen? Das würde mich interessieren. Und dann eben auch, was jetzt den Innovationsprozess der Messe angeht, ja, inwieweit ist er denn auf deinen Mist gewachsen, dieser Prozess?
Wie du gesagt hast, also letztlich Shape, Create, Elevate ist grundsätzlich erstmal ein Claim. Und den auszufüllen, da ist schon vieles von mir. Aber natürlich das Thema Low and No, auch die Verkostungszonen, die Agora Stage, das gab es schon. Nur das sind alles, in erster Linie sind es Worthülsen und darum geht es dann, wie befülle ich das? Jetzt brauche ich jetzt nicht anfangen zu sagen, gerade die Kooperation mit Meininger ist auf meinem Mist gewachsen, das ist ja ein Quatsch, die gibt es schon sehr lange und die ist sehr erfolgreich und die ist toll. Aber die neue Agora Stage, die Themenauswahl und wie wir mit den Inhalten, die wir dort produzieren, weiter verfahren werden.
Kommen wir gleich dazu.
Das ist komplett, ja genau, da kommen wir gleich zu. Aber das ist ganz anders, als es vor 8 Wochen noch gewesen ist.
Ja.
Also von der Seite inhaltlich kann ich da schon sehr viel ändern. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt nicht den einen Schritt, der die ganze Messe ändert. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel richtig gemacht worden in letzter Zeit. Aber der ein oder andere Punkt, also gerade so dieses emotionale Thema, dieses Hineinversetzen in den Aussteller, das Hineinversetzen in den Besucher, das hat mir teilweise gefehlt, auch als Aussteller hat mir das gefehlt und an dem Punkt setze ich halt an.
Okay, jetzt lass uns nochmal weiter so ein bisschen in die Details gehen. Ich glaube, ich merke jetzt so gerade, wir dringen so ein bisschen an den Kern vor.
Ja. Ja.
Also im Zentrum des Relaunches stehen ja 3 elementare Neuerungen, also ein neu geschaffenes Buyers-Concierge-Team, ein klares Branding und ein komplett überarbeitetes Hallenkonzept. Kannst du uns die Ideen etwas konkretisieren und näher bringen?
Genau, ich fange gleich mit dem dritten Punkt an, überarbeitetes Hallenkonzept. Wir hatten während der Corona-Zeit natürlich Auflagen, wenn es darum ging, wie groß sind die Gangbreiten, was muss dort eingehalten werden. Und daraufhin ist die Provine flächenmäßig sehr, sehr stark gewachsen, auch wenn das gar nicht mit der Ausstellerfläche zu tun hatte. Und dementsprechend war schon das Feedback von den Besuchern, aber auch von den Ausstellern, das ist zu groß geworden, das ist zu weitläufig geworden, das müsste man effizienter machen.
Ich jetzt nicke.
Haben wir uns ein
Ja, ich genau. nicke. Ich habe mir die Füße rundgelaufen.
Stimmt, ich auch. Ja. Ich bin ja auch ein bisschen durchgelaufen und habe auch dann vor allen Dingen, es ging mir für mich ging es gar nicht nur um die Entfernung, sondern für mich ging es auch darum, ich bin 15 Jahre in dieselbe Halle, an denselben Ort gelaufen und plötzlich war der Stand nicht mehr da, weil wir umgezogen waren.
Wie im
waren.
Supermarkt, wenn du die Ware suchst, die nicht mehr
genau,
da ist.
Genau. Und deswegen war es für uns zwei Sachen wichtig. Zum einen, dass wir das, was wir dort als Informationen gespiegelt bekommen haben, auch umzusetzen. Deswegen haben wir uns jetzt zu einem Hallenkonzept entschieden, was etwa 30% geringere Laufwege hat, aber unter Beibehaltung der vollen Ausstellerfläche, weil wir zwei riesengroße Hallen dazugenommen haben. Die Halle 6, das werden die wenigsten kennen. Es hat nur ein einziges Mal auf der Provine die Halle 6 auch gegeben. Das ist eine riesengroße Halle. Man kennt sie vielleicht von der Boot. Das ist die Halle, wo die ganzen großen Superjachten drin sind. Das ist eine wunderschöne Halle mit 25.000 Quadratmetern. Und wir haben dort einen zentralen Punkt. Das ist der Food Court. Und von dem aus geht es strahlenförmig in die ganzen Hallen. Und das ist, finde ich, also wir haben eigentlich genau das gemacht, was gefragt worden ist und ich bin sehr, sehr happy damit. Und für mich ist es auch so, ich möchte gerne dieses Hallensetting einfrieren für die nächsten Jahre.
Verstehe.
Auch um eine gewisse Balancierung zwischen Angebot und Nachfrage zumindest auf Messeebene setzen zu können. Der zweite Punkt ist das Branding. Jetzt kann man immer sagen, ja, das ist jetzt alles bunt und das ist alles neu, aber was steht da dahinter? Für mich jetzt also als Pitch ganz einfach, der bunte Teil, der jetzt eigentlich zu dieser Thema Shape, Create, Elevate passt, ist für mich, bildet eigentlich die Diversität und Vielfalt der Branche, der Branchenbesucher ab, des Angebotes, was wir dort haben. Und das Blau passt für mich sehr, sehr gut zu unserem professionellen Ansatz. Also Blau ist sehr, sehr stark mit konstruktiven, also mit professionellen Strukturen verknüpft
Business.
In unserer Wahrnehmung, im Business verknüpft. Und ich finde da, wir gehören ja als Teil zur Messe Düsseldorf und die ist einfach hochprofessionell. Wir haben hier am Standort mehrere Millionen Besucher jedes Jahr. Wir machen an über 100 Tagen Messe, sprich wir haben ein hochprofessionelles System dahinter. Und diese Kombination aus der bunten Welt des Weines und der Professionalität der Messe drückt es für mich wahnsinnig gut aus. Und das Letzte jetzt, dieses Hosted Buyers und Concierge Service, um das mal ein bisschen zu trennen, ja. Hosted Buyers ist es für mich, dass wir geschaut haben, wir haben die 12 wichtigsten Länder für Weinkonsum uns rausgesucht und schauen dort jetzt die wichtigen Einkäufer, wichtigen Meinungsbildner zur Messe zu holen und das in einem ganz, ganz individuellen Setting. Also teilweise geht es da einfach nur darum, dass die ein sehr, sehr starkes Internet zur Verfügung gestellt bekommen, weil sie sehr viel Content posten als Influencer. Das geht aber bis dahin, dass es auch natürlich starke Einkäufer sind, was unser Hauptfokus ist.
Aus dem Handel zum Beispiel, aus der Gastronomie?
Aus dem Handel. Es geht hauptsächlich an der Stelle um Handel, okay. Fachhandel.
Also reden wir auch über die Edekas und die Rewes dieser Welt.
Absolut, okay. Absolut. Und wie gesagt, um das auch nochmal klar zu machen, Fokusland Nummer 1 ist Deutschland.
Okay.
Ja, das hat sich immer so ein bisschen angehört, wie wir machen das nur für internationale Anbieter. Stimmt nicht. Also Deutschland ist Fokusland Nummer 1. Wir sind ein Importland, aber das ist nur dann stark, wenn auch die Importeure aus diesem Land dann auch da sind. Deswegen, das ist uns klar. Das Zweite ist, wenn wir dann die Vorbereitung abgeschlossen haben und zum eigentlichen Durchführungszeitraum kommen, dann kommt der Concierge-Service. Das ist so ähnlich, wie man sich es im Hotel vorstellen kann. Ich habe einen Bedarf für ein Zimmer, also für einen Meetingraum. Dann kann ich den dort fragen. Ich möchte von A nach B geschuttelt werden. Ich möchte meinen Koffer irgendwo abstellen. Und also diese ganzen kleinen Fragen, die das Leben halt dann an der Stelle einfach mal leichter machen und man sich dann eigentlich nur noch ums Business kümmern kann.
Okay.
Das sind diese beiden Sachen.
Und das heißt auch, dass da vielleicht auch so eine Art Matchmaking noch dabei ist, dass ihr das auch vermittelt, dass ihr sagt, also lieber Einkäufer, um einfach Zeit zu sparen. Wir wissen jetzt auch genau, welcher Ansprechpartner wo zu finden ist oder vermitteln vielleicht sogar ein Treffen mit ihm.
Würden wir machen, wenn diese Anfrage käme.
Okay.
Auf jeden Fall, okay. Weil wir es wissen. Hat aber jeder Einkäufer die Möglichkeit, über Fairmatch, über die App von der der ProWine, das selber einzugeben. Da gibt es eine interaktive Karte, wo man sieht, wo die ganzen Aussteller sind. Da kann man reinzoomen, da sieht man das alles. Mhm. Und man kann auch an der Stelle anfangen, mit dem Aussteller zu chatten. Man kann sehen, was die für ein Angebot haben. Man kann dort relativ gut filtern. Also dieses Programm ist durchaus mächtig, was diese Filtermöglichkeiten angibt. Und das hat jeder. Aber wenn diese Frage kommen sollte, na logisch, dann machen wir das auch.
Okay, sehr spannend. Wie jetzt zu hören ist, soll es ja bei der ProWine 2026 zwei Hallen für die Spirituosenaussteller geben. Mhm. Jetzt die Frage an dich, ist das der hohen Nachfrage jetzt geschuldet oder weil es die Sonderfläche für die Craft-Spirituosenhersteller Same But Different nicht mehr geben soll?
Ist ein Mix von beiden. Wenn man sich das Logo von der ProWine Düsseldorf jetzt genauer anschaut, dann gibt es dort ein Co-Branding, das daneben steht auch Pro Spirits. Mhm. Und dementsprechend macht es auch Sinn, diesen Bereich weiter zu fassen und weiter zu sehen. Also zum Anfang war die Idee mit Same But Different, eine gewisse Unterscheidung dazu bringen. Das ganze Thema ist so groß geworden, dass es, wie gesagt, mittlerweile zwei Hallen füllt in Summe, dass wir
Welches
gesagt
Thema
haben,
konkret?
Das Thema Spirituosen und da geht halt auch RTDs, also diese Ready-to-Drink-Geschichten, es geht teilweise um Proxys, es geht um diese Cocktailkultur, also sprich, wie nutzt man dieses Produkt, während wir ganz zum Anfang von der reinen Spirituose immer ausgegangen sind, gehen wir jetzt auch quasi sehr, sehr stark in diese Cocktailkultur rein, also dieser Erstkontakt mit der Spirituose selbst. Und aus dem Grund hat es dann Sinn gemacht, das alles zusammenzufassen und das quasi wie eine Messe in der Messe abzubilden und die dadurch zusammenzustellen.
Okay, wie stellt sich das jetzt für mich dar? Ist jetzt praktisch dieser dunkle Barcharakter, den ja die Same But Different immer ausgestrahlt hat, ja, Ist der jetzt nicht mehr da? Ist das Thema Craft jetzt nicht mehr so zu spüren? Also es waren ja nicht nur die Craft-Spirituosenhersteller da, es wäre unter anderem ja auch Jeff Meisel da, ne? Also es waren auch ein paar Brauer dabei, was ja auch sehr spannend ist, wie ich finde. Ist das jetzt alles passé?
Nein. Wir haben das getrennt. Also es gibt immer noch diese Zone, sagen wir mal, so eine Begegnungszone, wo auch Cocktails gemacht werden, wo auch Meisel wieder mit dabei ist. Okay. Also es gibt auch diese Craft-Biere dort an der Stelle. Da geht es einfach immer darum, ist das handgemacht, ist das gut? Mhm. Wie gesagt, es geht ja um die Qualität der Aussteller, weil hohe Qualität der Aussteller ermöglicht hohe Qualität der Besucher an der Stelle. Mhm. Und deswegen, wir haben das getrennt. Wir haben einerseits diesen Erlebnisbereich, und auf der anderen Seite diesen ganz, ganz klassischen Business-Bereich, wo man sich dann auch darstellen kann als eigenes Unternehmen und abgegrenzt. Und ich glaube, das ist ja so ein Spiel immer zwischen, ich muss mich auf der einen Seite abgrenzen, um als Marke erfolgreich zu sein. Ich muss aber auch akzeptieren, dass ich ein Teil einer ganzen Industrie oder einer ganzen Branche bin, die nur zusammen vorankommt. Und das haben wir, wie gesagt, beides an der Stelle dargestellt und ihr könnt euch darauf freuen, das wird schön.
Ich bin sehr gespannt, vor allem, wie sich das auswirkt. Also es ist ja nicht nur ein Erlebnisbereich, es hört sich für mich so ein bisschen auch nach Best-Practice-Bereich an. Ne? Wir zeigen euch mal, was die Spirituose so alles kann. Da sind ja bestimmt auch ein paar Barkeeper dabei, kann ich mir vorstellen.
Ja, da sind Top-Barkeeper dabei und was, glaube ich, auch ganz interessant ist, was auf den ersten Blick vielleicht sogar eine falsche Assoziation wahrgenommen wird, aber sehr, sehr klug in meinen Augen ist, wir haben genau in der Halle die Zero Zone, wo wir also Low and No haben, wo man sagt, wieso packt ihr die genau zu Spirits? Weil die dasselbe Thema eint, auch im Spirituosenbereich ist dieses diese Produktkategorie der alkoholfreien oder entalkoholisierten Produkte sehr, sehr stark. Und wir kennen das aus verschiedenen Märkten, dass Top-Bars mittlerweile 30% mit Mocktails umsetzen, also mit alkoholfreien Produkten. Und dementsprechend ist das eine schöne Kombination, die eigentlich zeigt, wie das über verschiedene Produktkategorien hinausgeht. Und ich finde, dass die Zero Zone an der Stelle einen sehr, sehr schönen Platz gefunden hat, weil sie zeigt, wie diese Verbindung Spirituosen Wein an der Stelle perfekt funktionieren kann.
Okay, verstehe. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ja. Jetzt waren eure Ankündigung unter anderem auch zu vernehmen, dass ihr aktiv die Führungsrolle bei der Transformation der Branche übernehmen wollt. Du lachst schon. Also dazu hätte ich zwei Fragen an dich. Hatte die ProWein diese Rolle, als die Weltmesse für Wein und Spirituosen, nicht so oder so schon ausgefüllt? Oder wann habt ihr sie abgegeben? Ist ein bisschen provokativ, die Frage.
Ja, das ist auch okay. Also ich glaube, ProWein for President, darum geht es jetzt an der Stelle nicht. Ist natürlich so, wenn man wie die ProWein über so viele Jahre, nächstes Jahr werden es 32 Jahre, die Branche mit begleitet und eigentlich immer am Puls der Zeit gewesen ist und frühzeitig Themen einen Raum gegeben hat, sei es dem Thema Bio, sei es dem Thema Natural Orange, sei es Low and No, dann hat man die Branche natürlich mitgestaltet. Dass wir jetzt der Meinung sind, dass wir die Branche revolutionieren können, das ist natürlich nicht so. Was wir an der Stelle gemeint haben, ist, dass wir weiterhin den neuen Trends, Ideen Platz einräumen und dass wir aufpassen werden, und das ist meine grundsätzliche Einstellung zur ProWein, das Ganze zu einem Sprachrohr entwickeln, was nicht nur an 3 Tagen im Jahr aktiv ist, sondern wo wir in der Lage sind mit unserem Netzwerk, und da kommt wieder die Messe Düsseldorf ins Spiel, wir sind einfach in der Lage, auch Journalisten, Meinungsbildner außerhalb der Branche zur ProWein zu bringen, und das werden wir auch tun, dass das, was dort gesprochen wird, auch resoniert, und zwar nicht nur innerhalb der Branche, sondern auch über die Branche hinaus.
Ja, aber kann das vielleicht sein, ich kenne das so von der ISPO aus München zum Beispiel, dass sie auch gesagt haben, also bei uns findet die Messe sozusagen auch zwischen den Jahren statt, dann halt aber eben virtuell. Ne? Also das haben die auch gemacht, dass die praktisch dann solche Foren und Neuheiten und Innovationen in digitalen Foren angeboten haben, um dann einfach weiter im Gespräch zu bleiben, was ja nicht unklug ist.
Na, überhaupt nicht. Und ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, also wir haben so eine Bühne, die nennt sich bei uns Agora. Und die Agora ist aus dem Griechischen eigentlich so der Versammlungsort, wo es um gesellschaftliche Themen geht, auch um politische Themen. Also da kann alles so ein bisschen gespielt werden, im Gegensatz zu einem Forum, was aus dem Römischen kommt, wo es nur um Politik geht. Deswegen, wir haben es absichtlich ein bisschen breiter gefasst. Und auf dieser Agora-Stage haben wir das erste Mal das eigentlich wirklich so gemacht, dass wir nicht nur kuratierte Beiträge haben, also wo wir uns überlegt haben, wo soll es hingehen, sondern wir haben auch unseren Ausstellern, Besuchern die Möglichkeit gegeben, selber zu pitchen, selber einen Vorschlag zu machen für eine Keynote. 10, 15 Minuten kommt ein bisschen aufs Thema an. Wir passen dort sehr stark darauf auf, dass es keine Werbeveranstaltung wird für das Ganze, sondern dass es immer einen gesellschaftlichen oder internationalen Kontext besitzt und werden auch diese Themen. Die Kritik an solchen Plattformen ist ja immer, ich bin ein Top-Einkäufer oder ich bin ein Top-Aussteller. Ich habe gar keine Zeit, dorthin zu gehen. Natürlich nicht. Und deswegen wird das Ganze professionell aufgezeichnet. Es wird im Nachgang zur Verfügung gestellt. Es werden die Keywords rausgezogen. Es wird also wieder das Thema über das Jahr hin gespielt. Und ich hoffe so ein bisschen, dass dort auch eine Interaktion entstehen wird. Und über diese Interaktion nicht nur die Agora Stage 27 dann mit Inhalten befüllt wird, sondern dass es dann vielleicht unterjährig auch zu einem Austausch kommt, das wir quasi hosten würden, ob das nun digital ist oder ob das hybrid ist, darum geht es gar nicht, sondern einfach, ich möchte weg davon kommen, dass ich mit meinem Team, auch mit den Strukturen, die uns dort zur Seite stehen, eigentlich immer definieren, was ist eigentlich wichtig.
Ja, verstehe.
Und ich möchte eigentlich, dass die Branche selber entscheidet, was wichtig ist und was für deren, in deren Augen einfach mal Gehör finden soll. Und an der Stelle kriegt man eigentlich relativ guten Rückmeldung, auch eine starke Rückmeldung. Und für alle, die zuhören, die das auch interessiert, bitte jederzeit eine Mail an mein Team oder mich.
Okay, finde ich total spannend. Wie kann ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen? Ne? Also ihr gebt auf der einen Seite, habt ihr natürlich selbst ein Rahmenprogramm. Okay, verstehe ich. So, und jetzt sollen die anderen praktisch Themen einbringen. Von der Praxis, von der Umsetzung her, geschieht das vorher oder ist es sogar ein laufender Prozess, wo man sagen kann, okay, jetzt ist ein Slot frei und ich kann da rein mit einem Thema, oder wie passiert das?
Na, das wird im Vorfeld abgestimmt. Okay. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass wir die Polizei dort spielen und sagen, das Thema wollen wir nicht. Im Gegenteil, ich habe gar nichts dagegen, wenn es ein bisschen kontroversiell an der Stelle wird.
Okay.
Ich möchte nicht, dass es nur persönliche Meinungen sind und die negativ sind, aber dadurch, dass es eigentlich nicht mehr ganz so wichtig ist, wie viele Leute ich genau zu diesem Slot vor Ort treffe, weil wir das aufzeichnen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das zu spielen. Also wenn dort einer sehr, sehr klug sein sollte und zwei tolle Sätze sagt und danach sein Produkt vorstellt, dann werden wir das danach einfach nicht weiter spielen. Mhm. Für mich geht es schon darum, dass wir schauen wollen, dass es etwas ist, was zumindest mal einen kleinen Kreis anspricht. Ja, und dass es kein Verkaufsevent an der Stelle wird, sondern das Verkaufen, das Einzige, was wir dort verkaufen, sind Ideen.
Okay, okay. Und wann schließt sozusagen das Bewerbungsfenster oder das Themenfenster?
Gerade bei dem offenen wird es wahrscheinlich so lange laufen, bis wir die ganzen Slots dann gefüllt haben. Deswegen, ich kann jetzt gar nicht sagen, bis dann und dann haben wir eine Deadline.
Okay.
Ich weiß, dass wir reden, glaube ich, so von 12, 13 freien Vortragsthemen.
Oh,
also gar nicht wenig.
Ja, ist ordentlich.
Ja? Aber dadurch, dass es nur 10, 15 Minuten ist, da geht es eigentlich wirklich nur erstmal darum, resoniert ein Thema. Und wenn es resoniert, dann machen wir es auch größer. Mhm. Und ich weiß, dass die in den ersten paar Tagen relativ viele Rückmeldungen gekommen sind. Und wir schauen uns das jetzt an, wie viel Substanz haben die ganzen Sachen. Da sind auch wirklich Speaker dabei, wo ich sagen muss, finde ich toll, dass ihr euch da beworben habt für, dass ihr sagt, das möchte ich gerne machen. Aber wie gesagt, Namen möchte ich an der Stelle noch nicht sagen, weil es noch nicht fix ist. Aber das ist für mich der wichtigste Part in dieser Agora-Stage. Ich glaube, wir haben das andere sehr, sehr gut ausgearbeitet und wir haben sehr, sehr gute Themen, aber oftmals sind genau diese Zwischentöne, die dann bei sowas fehlen, die aber wichtig sind.
Naja, klingt total spannend. Also es klingt, ihr habt ein Stück weit dann die Bühne demokratisiert sozusagen, ne?
Genau.
Also es ist ja nicht euer Kaffee, der dort angeboten wird alleine, sondern ne, die anderen bringen sich eben auch noch ein, ne?
Das ist die Grundidee der Agora, deswegen haben wir sie so genannt.
Sehr spannend. Jetzt haben wir vorhin noch das Stichwort Transformation gehabt, da muss ich dich auch nochmal fragen. Also jetzt, wie genau möchte denn die Provine für die Branche eine Plattform für Transformation sein? Und dann noch die Frage, auf welchen Weg möchte sie das denn tun?
Ja, das, wie gesagt, da ist die Antwort quasi schon ein bisschen vorweggenommen worden. Das ist also, die Agora Stage ist dieses Sprachrohr, die quasi Transformation an der Stelle begleiten kann. Und der zweite Teil ist immer, dass wir sehr, sehr offen und sehr positiv gegenüber allen Tendenzen und Bewegungen innerhalb der Branche sind und den relativ schnell auch Sichtbarkeit verschaffen. Ja, und Sichtbarkeit auf einer Messe hat immer was mit Kosten zu tun. Und hier haben wir auch in der Vergangenheit viel investiert, viel dazugegeben, weil ich bin schon fest davon überzeugt, dass auch wenn wir gerade eine Situation haben, wo das Thema Einkaufen, Verkaufen mit Abstand, mit Riesenabstand der größte Punkt für eine Messe ist, dass eine Messe mehr ist als Kaufen und Verkaufen, sondern es ist immer auch eine Plattform, wo man sich trifft, wo die Branche eine Meinung bildet, wo es um Zukunftsthemen geht, wo es um Technologie geht, wo es um meinetwegen auch elektronische Unterstützung, KI und sowas geht. Also sprich, wie wird die Branche in 5 Jahren aussehen? Wie wird sie in 10 Jahren aussehen? Und das sind einfach mal Plattformen, wo die Provine immer stark gewesen ist und wo sie auch wieder stärker werden wird mit dem, was wir da tun.
Ja, jetzt generell vielleicht auch mal zum Messen als Stichwort. Es gibt ja viele, die bezweifeln ja mittlerweile die Notwendigkeit einer Messe. Ja? Wie siehst du das denn? Ist eine Messe heute in der digitalen Welt überhaupt noch nötig?
Beim Wein ist es ganz einfach. Wenn ich mir das früher anschaue, war es einfach so, ich bin auf eine Messe gegangen, um mich zu informieren. Mhm. Mittlerweile findet die Information vor der Messe statt, was auch nicht erspart bleibt. Ich muss das trotzdem mal kosten, das Ganze. Mhm. Und ich habe auch schon gesagt, es ist eine sehr emotionale Branche und it's a people's business. Mhm. Und genau dieses it's a people's business zeigt das Ganze auch, ich muss schauen, kann ich mit dem Gegenüber, weil ich muss am Ende dessen Philosophie am Kunden vertreten.
Also wie mache ich Business mit dem?
Genau, und ich muss auch schauen, passt das die Aussage, die der Winzer entweder durch seine Person oder durch sein Etikett setzt, passt das zu meinem Sortiment? Hm. Ja, und all das kann ich bestimmte Schranken kann ich dort erst hupfen, wenn ich die Person kenne und weiß, was der Antrieb hinter, vielleicht hinter einem schrägen Etikett, wie auch immer. Ich will mich jetzt nicht aufs Etikett konzentrieren
Stelle,
aber ich brauche diese Kontaktpunkte. Und was wir auch gesehen haben, wir haben so eine soziale Vereinsamung gehabt während dieser Lockdown-Phase.
Oh ja.
Wenn Wein nur noch dafür da ist, den Abend rumzubringen, dann ist es ganz, ganz schlimm. Dann ist es gesellschaftlich schlimm, dann ist das für das Produkt schlimm, weil ich habe gerne gesagt, meine beste Flasche Wein, die trinke ich nicht allein, die trinke ich in Gesellschaft. Ich trinke vielleicht die zweitbeste allein, ja, weil ich mich darüber freue, aber die beste trinke ich in Gesellschaft und so sehe ich das auch. Wir brauchen diesen Austausch und wir müssen auch sehen, wir haben ganz, ganz wichtige Bereiche innerhalb der Branche, die verkaufen gar nicht direkt Wein, sondern die beraten, die empfehlen Wein, die kuratieren ihre Weinkarten, auf Deutsch ihre Entscheidung verkauft am Ende Wein.
Mhm.
Und die Leute, die kann ich in der Summe nur auf Messen abholen.
Okay, okay, naja, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es ist ja immer auch ein sensorisches und auch ein haptisches Erlebnis, so ein Produkt, ne? Also das ist ja, und das kann man, glaube ich, vor Ort am besten dann auch wahrnehmen.
Wenn ich jetzt sage, Produkte müssen heutzutage zielgerichteter sein, dann geht es immer darum, Inhalt, Ausstattung, Kommunikation und Preis müssen stimmen.
Mhm.
Und um das wirklich einschätzen zu können, muss ich vor Ort sein. Ich kann erst sagen, ist die Kommunikation stimmig, wenn ich denjenigen kenne, der das Produkt verantwortet. Und gekostet haben muss ich es auch noch. Also ich glaube schon, dass diese Everybody's Darling-Produkte, die wird es geben, die sind auch sehr, sehr wichtig. Aber gerade in dem Feinweinbereich wird die Nische, für die ich produziere, wahrscheinlich noch mal enger werden. Das merken wir ja auch schon. Das geht nicht nur um die Anbaumethoden, sondern es geht auch um die Aussage, die ich über das Etikett, über die Ausstattung setze an der Stelle.
Okay. Okay, also klingt für mich auf jeden Fall auch sehr spannend. Jetzt, Frank, lass uns auf jeden Fall auch noch mal auf die äußeren Einflüsse noch mal zu sprechen kommen. Ja, also gibt ja viele Aussteller, die auch immer und auch Fachbesucher, die immer moniert haben, dass die Hotelpreise viel zu hoch sind. Ja, wie ist denn die Düsseldorfer Hotellerie und auch die Gastronomie endlich zur Vernunft gekommen oder möchte sie sich und der Messe mit hohen Preisen eigentlich weiter schaden?
Also ich glaube schon, dass man das verstanden hat. Das Ganze kommt ja auch aus einer Zeit von 2019, wo wir sehr viele Besucher hatten, wo vielleicht für Düsseldorf wirklich zu groß gewesen sind an der Stelle. Wenn ich jetzt so schaue, ich habe mir die Statistik geben lassen, 2025 Durchschnittspreis zur Pro Wein waren 143 Euro das Zimmer. Das ist okay.
Ja,
ja ist aber es. Mir ist natürlich auch klar, das bedeutet, dass da ganz viele sehr früh gebucht haben. Also was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde oder ziemlich sicher nicht schaffen werde,
klar,
so ein Last-Minute-Zimmer halbwegs anständig für 150 Euro zu bekommen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Mhm.
Und dasselbe gilt dann auch, wenn es Richtung Gastronomie geht. Wir haben das Thema ProWein Go City gelauncht in ProWein City Vibes. Ähnlicher Ansatz. Wir haben dort sehr viel im Detail geändert. Damit es auch wahrgenommen wird, haben wir den Namen auch dazu geändert. Da arbeiten wir mit einem Partner zusammen und auch mit vielen Gastronomen, einfach mit der Idee, Konsument und Produzent wieder zusammenzubringen. Und da zeigt sich dann, Düsseldorf hat 650.000 Einwohner. Das ist also eine Größenordnung, die ist gar nicht so klein.
Mhm.
Und aber eben auch noch so groß, dass ich trotzdem eine ganze Stadt mit diesem Virus, Wein, positiv Virus, Wein, infizieren kann, um zu zeigen, Deutschland kann echt feiern.
Mhm.
Ja, und Deutschland hat Spaß, Deutschland hat Geselligkeit. Und diese Kombination aus einem starken Rhein, dieser Rheinuferpromenade, auch dem Rheinturm, das hat schon so ein bisschen was für mich von so einer kleinen Metropole. Und wenn ich die mit Wein brande, dann zeigen wir auch, dass diese Weinbranche an sich selbst noch lebt, die gerade gerne so totgeredet wird, was einfach nicht der Fall ist.
Naja, Frank, und der Rheinländer an sich kann ja feiern, ne? Das darf man ja auch mal, mal erwähnen. Ne?
Durchaus, ne? Ja, habe ich schon gehört. Ne?
Ja, und was ja sehr spannend ist, ich finde, dass das Thema Kommunikation ist ja sehr, sehr spannend. Ne? Also das ist ja so, dass die Stadt und auch die Gastronomen dann ja auch wissen, dass die Messe ja stattfindet. Ne? Es gibt ja Städte, die kriegen das irgendwie gar nicht hin, beziehungsweise auch die Gastronomen. Habe ich mir mal sagen lassen, da gibt es ja einige, die fragen, wie, da findet eine Weinmesse statt? Haben wir gar nicht mitgekriegt. Das ist ja der
genau.
Vorteil auch von Düsseldorf, oder?
Ich sehe das auch als Vorteil an der Stelle. Und in diesem Konzept ProWein City Vibes wird es zum einen drei Veranstaltungen geben, die wir als Messe selbst veranstalten. Die gehen auch schon am 12. los, also deutlich vor der Messe, am Donnerstag vor der Messe. Man muss sich einfach nur vorstellen, man ist ein absoluter Weinliebhaber, lebt in Düsseldorf und dann hat man die Leitmesse endlich vor Ort und darf nicht rein. Ja, das ist aus einer Branchensicht absolut notwendig, um es effizient und professionell zu halten. Aber für den Menschen, der hier lebt und eigentlich dieses Produkt liebt, ist es natürlich furchtbar. Und deswegen haben wir gesagt, für die müssen wir was machen. Und deswegen, um das Ganze zu verjüngen, haben wir uns entschieden, selber drei verschiedene Ideen umzusetzen. Das wird man dann auch auf der Homepage sehen. Und wir werden es auch kommunizieren. Das wird also sehr, sehr jung sein, weil alle Gastronomen können auf dieser Plattform für ProWine City Vibes auch ihre Angebote einstellen. Nur sie können sie nicht wie früher einfach einstellen, ohne dass es kontrolliert wird, was dort eingestellt wird, sondern das wird über die Agentur abgewickelt. Und wir gehen davon aus, dass dort an der Stelle dann sehr, sehr viele Wine-Dinners, meinetwegen irgendwelche Masterclasses, Winzer-Dinner, Winzerabend gemacht werden. Also eher traditionelle Ideen, was ich super finde. Mhm. Aber wir wollen auch zeigen, dass wir junge Tendenzen in der Branche haben. Deswegen haben wir drei Themen direkt zu uns genommen.
Ja, also was ich total spannend finde, weil das ist ja klar, also so ein bisschen B2C. Ne? Also ihr geht auch mal raus. Ne? Also ihr seid ja ansonsten seid ihr eine reine Fachbesuchermesse. Das darf man ja sagen.
Ganz genau.
Ihr seid ja keine Konsumentenmesse wie die Grüne Woche, sondern genau, da wird Business gemacht. Und jetzt transportiert ihr sozusagen oder transferiert ihr praktisch die Messe sozusagen in die Innenstadt, auch an die Bevölkerung. Ja, also jeder kann auch so ein bisschen dran teilhaben an der Messe. Ne? Das ist ja eigentlich die Idee dahinter.
Ganz wichtig, dass wir nicht innerhalb der Branche immer nur über Wein kommunizieren, sondern auch den Konsumenten dort mitnehmen. Und dem geht's am Ende. Und was gibt es Schöneres, als mit einem Glas Wein zu fachsimpeln? Und wie gesagt, wie oft hat Wein schon irgendwelche Probleme auch gelöst?
Das stimmt. So, jetzt lass uns nochmal zur Hallenauslastung kommen. Wie zufrieden seid ihr denn damit? Also ich habe zumindest schon mal gehört, dass die Halle 4 mit den Italienern zumindest schon mal ausgebucht sein soll.
Genau, Halle 3, Italiener,
Halle
ist
3?
Ausgebucht.
Oh,
genau.
Sorry.
Halle 1 ist auch ausgebucht, Pro Spirit ist ausgebucht, die Zero Zone ist ausgesucht, da haben wir sogar eine kleine Warteliste mittlerweile. Wir sind zufrieden. Es geht vor allen Dingen dann auch darum, durch diese Begrenzung dieser Fläche werde ich, und das ist mir auch wichtig für die Zukunft, auch das Einfrieren dieses Hallensettings bedeutet, wir sind gar nicht in der Lage, auf 5.000, 6.000, 7.000 Ausstellern zu gehen. Und ich möchte das auch gar nicht mehr. Ich glaube, wir müssen das, was die Branche gerade ein bisschen verloren hat, diese Balance zwischen Angebot und Nachfrage, zumindest auf Messeebene für unsere Aussteller wieder ermöglichen. Und das bedeutet, dass ich 40.000 Besucher, 4.000 Aussteller, das ist ein sehr, sehr schönes Maß. Und wenn ich schaue, dass die 40.000 auch Einkaufskraft besitzen, dann ist es genau das Maß, was ich haben will. Und das kann ich genau in diesem neuen Hallensetting abbilden. Und deswegen bin ich mit dem, wie das jetzt gerade läuft, sehr happy.
Okay, also ich höre da raus, es geht natürlich um mehr Qualität statt Quantität. Das ist sozusagen die Losung?
Ja, es geht Qualität first, absolut. Aber mir geht es auch um diese Balance. Es macht ja gar keinen Sinn, wahnsinnig viele Aussteller zuzulassen. Wenn die Besucher gleich bleiben, dann müsste ich in der rein mathematisch gesehen die Messe ja sogar noch länger machen, was ja gar keiner möchte und was auch nicht zielführend ist. Und deswegen, ich muss schauen, dass die Aussteller, die zu mir kommen und mir als Messe vertrauen, dass ich denen auch eine Besucherlandschaft bieten kann, die Kraft besitzt.
Aber die Frage sei erlaubt, Frank, wie will die ProWine denn in Zukunft weiter wachsen?
Muss ich wachsen?
Weiß ich nicht. Ich frage nur. Die meisten wollen wachsen.
Ja, ist sicherlich auch ein Thema für uns, aber für mich geht es jetzt erstmal um die Balancierung.
Konsolidierung und, auch.
Ja, da geht es gar nicht um Konsolidierung. Ich bleibe in meinem Herzen Winzer. Jetzt mag der ein oder andere darüber schmunzeln, nur weil ich als Geschäftsführer in einem Weingut gearbeitet habe. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich freue mich, wenn es regnet, weil ich weiß, die Reben brauchen gerade Wasser. Und dieses Mindset werde ich nicht verlieren. Und auch jetzt im Rahmen, also ich bin der erste Gatekeeper, was Winzer angeht, hier bei uns im Haus von der Messe Düsseldorf. Und diesen Blick, den werde ich auch behalten. Mhm. Ich werde weiterhin sehr engen Kontakt zur Branche haben, auch über meine Funktionen jetzt als Director hinaus. Da geht es einfach darum, ich muss am Puls der Zeit bleiben. Ich möchte auch am Puls der Zeit bleiben, um die Branche weiterzuentwickeln, um die Messe attraktiv zu halten. Und ich muss einfach einsehen, dass wenn eine ganze Branche sich gerade transformiert, und das haben wir gerade, dann muss ich erstmal schauen, dass ich ein richtiges Angebot setze und das vielleicht auch noch 4-5 Mal anpasse, weil die Branche sich so oft wechselt. Und dann kann ich erst schauen, ist die Branche überhaupt in der Lage, ein Event mit einer viel, viel höheren Zahl an Ausstellern und Besuchern abzubilden?
Ja, wobei die.
Ist die Kaufkraft überhaupt da?
Naja, genau. Also qualitatives Wachstum höre ich daraus.
Genau.
Wobei das ja natürlich auch von der Ausstellerzahl und auch von der Besucherzahl realistisch sein muss. Es erinnert mich immer so ein bisschen an irgendwelchen gefakten Instagram- oder Facebook-Accounts, wo du dich dann fragst, ist das noch die Branche, die dort abgebildet ist? Oder wer ist noch dazu gekommen? Ne? Ist ja auch so ein Thema, ne?
Worum es mir eigentlich geht, ist, ich möchte wieder so ein Gemeinschaftsgefühl, ja, dieses klassische We are united. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Branche zusammenstehen und auch zusammenfinden. Ich glaube, es schafft einen Mehrwert, die ProWein zu besuchen, sowohl für Aussteller als auch für Besucher, über dieses reine Business hinaus. Und ich glaube auch für die Zukunft, egal was da nun kommen wird, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, aber wir wissen alle, dass es Veränderungen geben wird.
Klar.
Und vor dem Hintergrund ist es mir wichtig, dass die ProWein ein ganz wichtiger Part von dem Ganzen bleiben wird.
Okay, und das heißt so von der Erwartungshaltung, wenn ich dich jetzt frage, so ganz lose, was schwebt dir da so vor? Also ich frage jetzt nicht ganz gezielt nach Besucherzahl und was nicht alles, sondern was hast du für eine Erwartung?
Ich würde gerne das Hallensetting beibehalten und die Hallen über die nächsten Jahre so füllen, wie wir sie jetzt haben. Ich möchte vom Hallenplan nicht mehr abweichen. Ich möchte, dass dort wieder eine Ruhe einkehrt an der Stelle und dass wir von diesen 3 Tagen Messe zu einer Plattform werden, die 365 Tage Mehrwert für Aussteller und Besucher bringt, auch hinter einem Passwortschutz, dass die Leute, die hierher kommen, die uns das Vertrauen schenken, auch genutzt werden. Und was du ja auch weißt, wir haben noch 6 Satelliten in Asien und auch in Südamerika. Auch da wird diese Verzahnung einfach in der Zukunft noch ein bisschen enger werden, dass die Aussteller, die sagen, sie gehen mit uns nach Südamerika oder sie gehen mit uns nach Asien, dass auch da Anreize geschafft werden, die stark sind.
Okay, Frank, dann an dich noch die letzte Frage, die einfach gestellt werden muss. Wann geht's los?
15. bis 17. März 2026, Düsseldorf.
Dann sehen wir uns dort.
Ich freue mich sehr, Pierre.
Okay, ich mich auch. Bis dann, Frank.
Bis dann, mach's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.